Bevor es losgeht, möchte ich euch das Produkt meines Werbepartners ans Herz legen. Und das ist NordVPN. Damit kannst du deinen gesamten Internetverkehr verschlüsseln, so dass niemand deine Online-Aktivitäten ausspionieren kann. Dann ist NordVPN auch genau das Richtige für alle, die im Ausland unterwegs sind, wie zum Beispiel Mitarbeiter von Airlines. Ich war dieses Jahr zum Beispiel in China und da guckt man ja in Social-Media-Apps so ziemlich in die Röhre, ne? Da geht dann nichts, weil ich aber trotzdem Kontakt nach Hause halten wollte, war NordVPN die Möglichkeit, weiter alle Apps genauso zu nutzen wie hier in Europa. Es geht aber auch andersrum. Ich mache eigentlich Radio, das ist mein Hauptjob und ich liebe es, Radio aus dem Ausland zu hören. In Kanada, da habe ich mal einen Sender entdeckt, den ich super gerne zu Hause höre. Den kann man in Deutschland aber leider gar nicht streamen. Bis ich NordVPN entdeckt habe. Da wähle ich in der App einfach das Land aus, in dem ich online unterwegs sein will, in dem Fall Kanada, und schon kann ich den Radiosender aus Toronto auch zu Hause in Norddeutschland hören. Ganz easy. Ihr merkt schon, NordVPN macht vieles möglich und das geht jetzt besonders günstig. Um den besten Rabatt auf deinen NordVPN-Tarif zu bekommen, besuche nordvpn.com/Luftraum. Über den Link erhältst du 4 zusätzliche Monate für den 2-Jahres-Tarif und du kannst auch nichts falsch machen, denn mit der 30-tägigen Geld-Zurück-Garantie gehst du kein Risiko ein. Den Link, den findest du in den Shownotes. Also, probier's unbedingt mal aus. NordVPN, ich kann's wirklich nur empfehlen.
Und jetzt von 24 auf 25 sind wir allein in UK und Irland mit 22% gewachsen. Also die Erfolgsgeschichte bei dem Markt geht weiter. Ich weiß, viele Menschen merken gar nicht, wie präsent wir da sind. Aber wir haben zum Beispiel allein Düsseldorf, Köln 18 tägliche Frequenzen nach Antalya. Das ist fast wie ein Bus. Mit dem Flugzeug selbst sind wir sehr, sehr zufrieden. Wir haben auch ein Qualitätsteam in Amerika, in Washington, bei Boeing in der Fabrik vor Ort. Und die checken das täglich, 24/7 kann man sagen. Also ich liebe Fliegen. Ich bin selber ein Commercial-Pilot, Multi-Engine-Instrument und ich liebe es wirklich. Es ist eine Leidenschaft. Ich habe meine Leidenschaft zum Beruf gemacht.
Das ist der CEO von SunExpress. Max Kownacki ist mal wieder zu Gast. Wir sprechen auch über die Wachstumspläne seiner Airline und wir gucken auf den deutschen Luftfahrtstandort, vor allem auf die hohen Kosten hier. Das und mehr jetzt. Auf geht's.
Luftraum, der Podcast von Aero Telegraph mit Christopher Scheffelmeier.
Schön, dass ihr dabei seid. In dieser Woche am 21. Oktober hat die Airline SunExpress, die ja ein Joint Venture von Lufthansa und Turkish Airlines ist, neue Zahlen präsentiert und die sind beeindruckend. Von Januar bis Oktober hat die Airline mehr als 13 Millionen Passagiere befördert. Das sind 8% mehr als vor einem Jahr. Und damit direkt rein ins Gespräch. Hallo Max Kownacki.
Hallo Herr Scheffelmeier.
Ich meine, das Büro schon mal gesehen zu haben, das heißt, ich erwische Sie jetzt in Frankfurt und nicht in Antalya. Hätte ja auch passieren können.
Das ist richtig. 3 Tage die Woche in Antalya, 2 Tage in Deutschland. Die Chancen sind höher für Antalya.
So, mehr als 13 Millionen Passagiere bis jetzt schon. Wie zufrieden sind Sie?
Ich bin mit dem Sommer sehr zufrieden. Also rein kapazitativ haben wir 8% Wachstum gehabt gegenüber dem letzten Jahr. Wir haben aber auch im Herbst jetzt nochmal 13% Sitzplatzkapazität dazugefügt. Und insgesamt sind wir gegenüber dem Jahr davor, wie gesagt, plus 8%. Bei unseren Sitzen sind wir gut zufrieden. Und wir haben nicht nur Sitze rumgeflogen, sondern wir haben die Sitze auch gefüllt. Nämlich wir waren in der Lage, diesen Sitzladefaktor um die 85% auch beizubehalten. Das heißt, 85% der Sitze sind auch mit Passagieren besetzt. Und darüber freuen wir uns.
Der Haupttreiber Großbritannien. Warum konnten Sie genau da weiter so stark wachsen? Weil das ja schon auch ein Markt ist, in dem einige Airlines unterwegs sind, logischerweise.
Ja, hat viele Gründe. UK und Irland sind wir auch erst seit Sommer 2022 wirklich im Markt reingetreten. Dort haben wir mit 3 Flughäfen gestartet. Mittlerweile sind wir bei 13, haben das Sitzplatzangebot von 300.000 auf mittlerweile über 2 Millionen erhöht. Und der Grund dahinter ist einerseits natürlich unser Stammgeschäft, Sommer, Sonne und Strand. Aber hier auch, dass wir unsere Reiseanlässe diversifiziert haben. Also wir haben zum Beispiel viele Golftouristen aus der Region, was toll in der Herbstphase ist. Wir haben auch mittlerweile unseren eigenen SunExpress Golf Club gegründet. Weiß nicht, ob Sie spielen. Wenn, kann ich das
Noch nicht.
dringend empfehlen. Macht Spaß. Und hier haben wir natürlich auch in den, wir nennen das Schulterperioden, also nicht nur im Sommer, sondern auch im Frühling und Herbst, einen großen Zuwachs gehabt. Also das war wirklich ein erfolgreicher Markteintritt und wir hatten in den ersten 2 Jahren Wachstumsraten 85%, 78%. Und jetzt von 24 auf 25 sind wir allein in UK und Irland mit 22% gewachsen. Also die Erfolgsgeschichte bei dem Markt geht weiter.
Insgesamt gesehen wird das Jahr gut zu Ende gehen. Was sagen die Buchungszahlen jetzt für die letzten Wochen 2025?
Die Buchungszahlen, also wir haben eine Volumenstrategie gefahren momentan. Das heißt, wir halten, wie gesagt, den Ladefaktor ungefähr konstant mit 85% bei einem Volumenzuwachs von 8%. Wir sehen aber auch in aller Offenheit, dass wir 2 Nachfrageschwächungen erlebt haben. Einerseits durch doch steigende Hotelpreise und da muss die Branche schon auch rational agieren. Auf der anderen Seite sehen wir auch, dass natürlich das Publikum in Deutschland, wir haben ja auch nicht nur Touristen, sondern auch den ethnischen Verkehr und hier eine höhere Preissensitivität Eintritt gefunden hat. Und da müssen wir schon aufpassen. Aber wie gesagt, momentan mit den jetzigen Buchungszahlen sind wir zufrieden. Auch die Vorausbuchungen fürs Jahr 26 sind positiv.
Wie hat sich denn der deutsche Markt entwickelt?
Ja, also im deutschen Markt sind wir jetzt im Herbst zum Beispiel allein um 10% mehr Passagiere rausgekommen. Und ansonsten waren wir dabei plus 5 bis plus 6%. Also wir haben Wachstumsmärkte wie UK und Irland. Und wir haben ja Deutschland, Österreich, Schweiz sind ja unsere Stammgeschäfte. Ich weiß, viele Menschen merken gar nicht, wie präsent wir da sind. Aber wir haben zum Beispiel allein Düsseldorf, Köln 18 tägliche Frequenzen nach Antalya. Das ist fast wie ein Bus.
Ich habe mir mal 2 Flughäfen in Sachsen rausgesucht. Da haben sie im Vergleich zum Vorjahr 30% mehr Passagiere abgeflogen, nämlich in Dresden, in Leipzig immerhin 8% mehr, die sie da rausgeflogen haben. Da tun sich ja andere Airlines, auch in der Lufthansa Group, eher schwer. Was macht SunExpress da besser oder anders?
Ja, also über die anderen Airlines, da müssen sie selbst fragen. Aber für uns ist es so, dass wir natürlich ein klassisches Sommersonne-Strand sind. Aber wie gesagt, wir haben diesen Nutzungszweck der Reise ausgeweitet. Und hier haben wir zum Beispiel, sind wir in die Kulinarik gegangen. Ja, also Türkei hat ein tolles Essensangebot. Wir sind in das Thema Kulturreisen gegangen. Jeder kennt den Santiago de Compostela-Weg. Wir haben den Lykischen Wanderweg. Der ist 2 bis 3 Mal so lang, geht durch ganz tolle griechische, römische, lykische, wie der Name schon sagt, Ausgrabungen. Und da sind wir reingegangen. Wir haben zum Teil religiöse Reisen, wir haben Sportreisen, wir haben Winter-Fußballcamps, wir haben Tenniscamps, wir haben Fahrradtouren. Also ich glaube, die Türkei ist nicht nur zu einer Sommerdestination geworden, sondern hier auch ganz signifikant zu einer Ganzjahresdestination. Ich weiß nicht, ob Sie es wussten, aber Sie können zum Beispiel ganz toll Skifahren in der Türkei. Und das kann durchaus mit europäischen Skigebieten mithalten. Also ich glaube, wir haben den Nutzungszweck, den Reisezweck haben wir wirklich massiv verbreitert. Und dann haben sie, wie gesagt, auch noch den ethnischen Verkehr, also den, wir nennen das VFR, steht für Visiting Friends and Relatives. Und hier geht es um das Thema, wir haben 3,6 Millionen Menschen türkischer Abstammung in Deutschland. Und die reisen eben zu Familienanlässen zurück in die Türkei. Und das ist ein sehr, sehr stabiler Wachstumsmotor für uns.
Alle reden ja immer über die hohen Kosten der deutschen Airports und der Standorts im Allgemeinen. Ist Deutschland das Sorgenkind?
Also von den Kostensteigerungen, ja, absolut. Ich gebe Ihnen einfach mal 3 Zahlen. Luftverkehrssteuer plus 22% gegenüber letztem Jahr. Sicherheitsgebühren plus 40% gegenüber letztem Jahr. Flugsicherungsgebühren plus 40-43% gegenüber letztem Jahr. Und das bei einer Inflationsrate zwischen 1,8 und 2,2%. Ja, ist ein Sorgekind, ganz eindeutig. Und ich glaube auch die heutige Ankündigung, dass hier eine Senkung der Luftverkehrssteuer im Jahr 2026 nicht mehr stattfinden wird, macht uns Sorgen. Die neue deutsche Bundesregierung ist hier mit hohen Ambitionen angetreten. Und die Versprechen aus dem Koalitionsvertrag sind bisher nicht eingehalten. Das ist enttäuschend. Hier würden wir uns schon erhoffen, dass auch den Worten Taten folgen. Ich glaube, die Punkte in dem Koalitionsvertrag sind richtig. Aber wie gesagt, wir haben die Kostensteigerung, die ich gerade gesagt habe. Wir haben Passagierrechte, die zunehmend verschärft werden. Wir haben jetzt auch auf der türkischen Seite Passagierregelungen bekommen, die uns auch zweistellige Millionenbeträge kosten und wo wir auch zum Teil für Verspätungen verantwortlich gemacht werden, die wir nicht selber induziert haben und die wir auch nicht selber reduzieren können. Und hier ist es schon, die Airline positioniert in der Zange, sage ich mal, zwischen auf der einen Seite Kosten übernehmen, die sie aber selber nicht weiterreichen kann, Nummer eins an den Kunden, und zum Zweiten auch, die sie selber nicht verantworten kann. Und das ist keine leichte Position.
Wenn wir jetzt nochmal auf den deutschen Standort gucken und die Kosten, die im kommenden Jahr dann nicht sinken werden, überlegen Sie dann nochmal Konsequenzen dann auch zu ziehen? Also sprich, vielleicht ein Flugzeug dann eben nicht nach Deutschland zu schicken, sondern nach Großbritannien?
Also dazu muss man ein bisschen unser Netzwerk kennen. Wir bieten momentan 237 Routen auf 92 Destinationen in 35 Ländern an. Und das Stammgeschäft von uns ist schon, wir nennen es DACH, Deutschland, Österreich und Schweiz. Da haben wir einen Marktanteil jetzt an die Antalya, Izmir, Bodrum, Dalaman-Küste. Wir nennen es die türkische Riviera, von ungefähr 60-65%. Das heißt, das ist unser Stammgeschäft. Da switcht man mal nicht eben raus und sagt, nee, tschüss. Aber ich muss schon deutlich sagen, wir operieren in 35 Ländern. Na klar, gucke ich mir an, gerade wenn ich Flughafengebühren, Air Traffic Control, also Flugsicherungs- und wie sagt man, das deutsche Wort fehlt mir jetzt gerade, Luftraum,
Überwachungsgebühr,
Funkverkehrsgebühren anschaut, dann schaut man sich schon an, welche Flughafen sind günstiger, und man muss schon auch dazu sagen, dass die Deutschen auch im europäischen Vergleich die deutschen Gebühren überproportional gestiegen sind und auch das deutlich, deutlich, deutlich über Inflationsausgleichen stehen. Da fehlt jedes Maß hier.
Jetzt berichten wir da logischerweise natürlich häufig drüber auf aerotelegraph.com, und da schreiben dann einige Leserinnen und Leser unter den Artikeln immer Folgendes so nach dem Motto, wo ist das Problem? Dann soll die Airline doch einfach das Ticket teurer machen und dann bleibt ja unter dem Strich für die Airline das Gleiche übrig. Aber so einfach scheint es ja nicht zu sein, oder?
Ja, ich würde mich über die Leserbriefe freuen, die Sie mir dann zitieren würden, wenn wir die Ticketpreise, wenn wir die Kostensteigerung, die wir haben, auf die Ticketpreise direkt umschlagen könnten. Und ehrlich gesagt, wenn wir das tun könnten, wäre ich sehr, sehr froh. Ich gebe Ihnen einfach mal zwei Vergleichszahlen. Wenn ich meine Kostensteigerungen insgesamt angucke, dann bin ich da im guten doppelstelligen Bereich. Da bin ich bei 25-35%, je nach Kostentreiber. Stellen Sie sich mal vor, ich würde meine Ticketpreise um 25-35% steigern. Da würde meine Nachfrage deutlich reduziert werden. Ich habe ja schon eingangs gesagt, wir haben hier schon auch Hotelpreis Nachfragereaktionen. Wie gesagt, die Türkei ist nach wie vor ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis, keine Frage, und eine tolle Touristendestination. Deswegen haben wir da auch keine Probleme bei der Nachfrage. Aber ich bin einfach nicht in der Lage, einen 25-35%igen Kostenanstieg direkt durchzureichen. Und ich gebe Ihnen da auch mal eine Zahl. Da bin ich im niedrigen einstelligen Bereich an Ticketpreissteigerungen, die ich machen kann. Und da sehen Sie wiederum, wer in der Zange sitzt, nämlich wir als Airline, die diese Kostensteigerungen dann irgendwo absorbieren müssen. Und das fällt immer schwieriger. Und da nochmal das Appell auch an die Bundesregierung, die vereinbarten Punkte im Koalitionsvertrag auch wirklich anzugehen.
Jetzt haben Sie die Türkei schon angesprochen, die hohe Inflation, was Urlaub da eben auch teurer macht und das Leben für die Menschen, die in der Türkei zu Hause sind, natürlich auch teurer macht. Das heißt, das spüren Sie jetzt in Ihrem Netz noch gar nicht so stark?
Naja, wir spüren es und wir haben es gespürt jetzt im Sommer 25. Wie gesagt, wir haben, und das liegt an dem nach wie vor guten Preis-Leistungs-Verhältnis, liegt nach wie vor daran, dass es eine tolle Destination ist. Ich weiß nicht, wie gut Sie es kennen, aber es ist einfach ein wunderschönes Land mit einer Gastfreundschaft, einer Herzlichkeit, einer Warmherzigkeit, die wirklich toll ist. Und die, wie gesagt, ich bin jetzt seit fast 6 Jahren da. Das ist toll zu erleben. Und ich kenne auch die Touristen, die einmal kommen und dann immer wieder kommen, weil sie einfach so begeistert sind. Also ich glaube, von der Produktqualität, von dem, für was wir stehen, der Wert, den wir da haben, müssen wir uns nicht verstecken. Aber die Inflation in der Türkei selbst geht nicht nur um Preisausgleich der Hotelpreise, sondern die Hotelpreise wurden zum Teil Anfang dieses Jahres auch überproportional über dieser Inflation angepasst. Und hier appellieren wir, haben wir auch schon seit einigen Monaten, an die Branche insgesamt, sich doch vernünftig zu verhalten im Rahmen von Preisanpassungen, die eben der Inflation entsprechen und nicht darüber hinausgehen.
War es rückblickend gesehen Fehler, SunExpress Deutschland abzuwickeln? Weil wenn man Corendon zum Beispiel sieht, ja auch eine Airline aus der Türkei, die auch noch europäische Ableger hat und dann eben auch von Europa zum Beispiel von der EU nach Ägypten fliegen kann, was ja dann nochmal ein etwas anderes Geschäftsmodell ist. Hätten Sie das auch gerne?
Die SunExpress Deutschland war definitiv ein trauriges Kapitel bei uns im Sinne, dass wir sie abwickeln mussten. Aber ich meine, die Krise aller Krisen mit Corona hat wirklich Unglaubliches abverlangt von den Airlines. Also mein erster Zeitungsartikel, der über mich erschienen war damals, ich habe genau pünktlich zur Corona-Krise diese Rolle übernommen hier als CEO von SunExpress und war damals auch CEO von beiden SunExpress, SunExpress Deutschland und der türkischen Hauptlinie. Und ich kann nur sagen, das war ein trauriger, schwieriger Schritt. Ich glaube, wir hatten damals keine andere Wahl, als die SunExpress Deutschland zu schließen, weil, wie gesagt, wir haben mehrere Kundensegmente, das ethnische und das touristische. Und das touristische in Zeiten dieser Corona-Krise war einfach nicht mehr existent in dem Moment. Und das auch nicht nur für Tage und Wochen, sondern für Monate. Und insofern war das leider alternativlos. Ich glaube, wir sind jetzt in einer guten Aufstellung angekommen. Wir haben die SunExpress Türkei, die jetzt massiv Wachstum vorangetrieben hat. Als ich diese Airline übernommen habe, waren wir bei knapp 40 Flugzeugen. Wir sind jetzt bei 85 Flugzeugen dieses Jahr. Wir wachsen nächstes Jahr auch nochmal weiter. Wir haben eine Bestellung mit Boeing von insgesamt 132 Flugzeugen. Davon sind 87 schon fest bestätigt worden. Also ich glaube, wir haben hier jetzt in den letzten 5-6 Jahren die Flotte nicht nur verdoppelt, sondern zeigen auch noch im Prinzip diese weitere positive Entwicklung über die nächsten Jahre auf und sind, wie gesagt, hier auch schon in Bestellungsverpflichtungen mit Boeing.
Jetzt haben Sie Boeing angesprochen, die 737. Wie zufrieden sind Sie mit dem Zulauf?
Mit dem Flugzeug selbst bin ich sehr, sehr zufrieden. Mit dem Zulauf nicht so sehr. also vielleicht kurz zum Flugzeug. Das ist ein tolles Flugzeug. Wir haben die 737 MAX 8 und die MAX 10 bestellt. Die MAX 10 wird noch nicht ausgeliefert, erst ab 2027. Der Unterschied ist, dass die MAX 10 ein bisschen größer ist, bis zu 230 Sitzplätze, während die MAX 8 quasi der Nachfolger von der 737-800 ist und die mit 189 Sitzen. Mit dem Flugzeug sind wir sehr zufrieden. Das ist eine neue Technologie im Triebwerksbereich. Das macht das Flugzeug leiser, macht das Flugzeug vor allem kostengünstiger. Es reduziert den Spritverbrauch um 16-17%. Das ist toll, nicht nur für die Umwelt, sondern auch für die Kosten. Und also mit dem Flugzeug selbst sind wir sehr, sehr zufrieden. Wir haben auch ein Qualitätsteam in Amerika, in Washington, bei Boeing in der Fabrik vor Ort. Und die checken das täglich, 24/7 kann man sagen. Also mit dem Flugzeug selbst sind wir sehr zufrieden. Mit dem Bestellungszulauf in der Tat, und das war Anfang des Jahres und letztes Jahres ein größeres Problem als jetzt, waren wir weniger zufrieden. Da gab es doch viele, viele Verspätungen. Und deswegen begrüßen wir auch, dass die FAA, die amerikanische Luftaufsichtsbehörde, jetzt den Produktionscap, das Produktionslimit bei Boeing von 38 auf 42 Flugzeuge pro Monat erhöht hat. Wir haben auch das Gefühl, dass das Leadership-Team bei Boeing um Stephanie Pope herum hier doch wirklich gute Maßnahmen getroffen hat, um diese Verspätungssituation in den Griff zu kriegen, während gleichzeitig die Qualität hier aufrechterhalten ist. Also wir sehen dem jetzt positiv gegenüber und daher auch Diskussionen, wie der weitere Wachstumspfad aussehen wird.
Und sind Sie hoffnungsvoll, dass die Strich 10 dann auch 27 dann kommt, wenn Sie sie ja erwarten?
Ja, sind wir. Liegt aber auch daran, dass, vielleicht haben Sie es gesehen, vor 2 Wochen die Zertifizierung der MAX 10 liegt auch oder hängt auch so ein bisschen an der Zertifizierung der MAX 7. Und die hat vor 2 Wochen eine weitere Hürde hinter sich gebracht. Und damit sehen wir eigentlich eine positive Entwicklung auch für die MAX 10 Zertifizierung. MAX 10 erwarten wir ab 2027. Insofern haben wir da auch noch ein bisschen Puffer. Wir haben übrigens auch die sogenannte Upgauge-Rechte. Das heißt, wir dürfen die MAX 8 in MAX 10er hochfahren sozusagen und umtauschen. Und die MAX 10 macht vor dem Hintergrund des jetzigen Marktwachstums doch auch mehr Sinn. Das heißt, wir werden wahrscheinlich sogar, sobald die Zertifizierung durch ist, auch einige MAX 8er in MAX 10er umwandeln.
Ich habe neulich bei LinkedIn ein Video gesehen, da haben Sie im Simulator einer 737 gesessen, haben ja den Simulator gesteuert. Sie sahen dabei sehr happy aus. Ist der Pilotensitz am Ende doch schöner als der Chefsessel?
Oh, das ist eine schwierige Frage. Also ich liebe Fliegen. Ich bin selber ein Commercial-Pilot, Multi-Engine-Instrument und ich liebe es wirklich. Es ist eine Leidenschaft. Ich habe meine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Der Hintergrund dieses Simulator-Besuchs war aber nicht nur rein meine Leidenschaft und das Vergnügen dieses Besuchs, sondern wir haben bei SunExpress ein Programm, das nennt sich Job-Tasting. Und wie so oft wurde die Tugend aus der Not geboren. Und es war so, dass wir hier immer wieder gesehen haben, dass Mitarbeitergruppen miteinander sprechen müssen. Und wir haben zum Beispiel gesehen, dass die Kabinenpersonal sich mit der Crewplanung geärgert hat und die
Der
Piloten
Klassiker, glaube
mit
ich, bei
der,
Airlines, oder?
mit der. Wie bitte?
Ich sage der
Ja, ganz
Klassiker bei
häufig.
Airlines, ne?
Absolut, ganz häufiges Problem. Und dann habe ich gesagt, naja, ihr müsst einfach mal in die andere Sichtweise reinspringen. Und dann haben wir etwas kreiert, das nennt sich Job-Tasting. Vielleicht auch in den Videos, aber zum Beispiel, ich mache jedes Jahr einen Tag am Boden, wo ich Check-in mache oder Aircraft Boarding mache. Oder jetzt vor 2, 3 Wochen habe ich mal als Techniker mitgearbeitet für einen Tag. Und das bin nicht nur ich, sondern das sind über 400 Mitarbeiter, die das gemacht haben. Und das hat wirklich dazu geführt, dass die Leute sich gegenseitig besser verstehen, dass die Kabinenmitarbeiterin oder Mitarbeiter vielleicht auch sagt, oh ja, nachts um 3 anzurufen und mich krank abzumelden, bedeutet für die, dass sie jetzt eine neue Crew suchen müssen. Das ist ganz schön stressig. Verstehe ich, dass sie mir jetzt nicht noch gute Besserung gewünscht haben. Ja? Und der Hintergrund dieses Simulatorbesuchs war im Prinzip mal wirklich alle Stakeholder in diesem Ökosystem auch mal kennenzulernen und mal aus deren Sicht zu denken. Denn ich glaube, je diverser man denkt, je vielfältiger man denkt, desto besser wird am Ende das Ergebnis. Das war der Hintergrund.
Was mich dann zur Frage führt, jetzt habe ich den Simulator gesehen, heißt das, Sie trainieren alle Crews selbst und bilden ein Stück weit auch selbst aus?
Ja und nein. Also ja, wir bilden auch selber aus. Wir nennen es MPL, Multi-Pilots License, weil bis man Air Transport Pilot oder Commercial Pilot ist, muss man mehrere Lizenzen durchlaufen. Deswegen Multi-Piloten-Lizenz Training. Wir haben hier ungefähr schon 200 Absolventen, die das durchlaufen haben. Wir lieben das ehrlich gesagt, weil das sind Leute, die wir quasi von der Pike aus ausbilden, die dann natürlich auch unsere Kultur, unsere DNA und diesen ganz, ganz engen, starken Familiengeist, den wir in der SunExpress haben, auch absorbieren und einatmen von Anfang an. Aber das Tolle ist auch, dass diese Leute, dadurch, dass sie so eine hohe Identifikation haben, auch lange, lange mit uns bleiben. 8, 10 Jahre Jobgarantie und das ist ein Win-Win. Aber das reicht nicht aus. Wir müssen auch von externen rekrutieren und da arbeiten wir natürlich mit Trainingscentern, Flugschulen zusammen, die uns hier auch quasi die Pipeline weiter ergänzen. Übrigens das Ähnliche auf der Technikseite. Da haben wir eine Kooperation mit einer Universität. Wir werden es jetzt in ganz naher Zukunft auf 3 Universitäten ergänzen und diese Technikstudenten kommen dann quasi schon zum Teil während des Grundstudiums sozusagen, machen dann ihre Praktika bei uns und auch da haben wir quasi schon den frühen Stallgeruch, den frühen Familiengeist.
Heißt das auch, dass Sie einen Großteil der Wartung selbst durchführen?
Ja, ein toller Punkt. Also momentan haben wir Wartungsaktivitäten selber. Wir machen ungefähr die Hälfte von so Routine Maintenance-Wartungschecks. Wir machen die Mehrheit von APU, also Auxiliary Power Unit Engine Replacements, machen wir selber. Und in Zukunft planen wir, und da sind wir gerade in dem Prozess, um uns um einen Hangar zu bewerben in Antalya, wo wir bis zu 12 Flugzeuge in der Wartung unterbringen wollen. Und wenn das gelingen sollte und dieser Prozess erfolgreich sein sollte, dann würden wir sogar, und das nennt man die Base Maintenance, also es gibt Light Maintenance und die schwerere, strukturellere Maintenance, da macht man mehr und strukturelle Arbeiten am Flugzeug. Da geht es um vielleicht die mehr Aviation-affinen Zuhörer auf ihrer Seite, da geht es um C-Checks und so weiter, da geht es um strukturelle Checks. Und das machen wir momentan komplett von dritten Parteien. Und das würde dann mit diesem Hangar-Projekt, wenn das erfolgreich durchgeht, in unsere eigenen Hände gehen. Also da werden wir die Wertschöpfungstiefe auch erhöhen und selber unabhängiger werden, indem wir diese Wartungsleistung auch selber anbieten.
Und das macht für Sie Sinn, weil es gibt ja auch so Airlines, die immer sagen, ach schön, alles outsourcen, die froh sind, dass sie damit selbst nichts zu tun haben. Aber bei Lufthansa Technik sieht man ja rückblickend jetzt auch, dass Lufthansa total happy ist, da alles im eigenen Haus zu haben und auch die Wertschöpfung ja dann auch im Konzern zu behalten.
Ja, ich glaube, da gibt es eine ganz einfache Zauberformel. Je größer, desto mehr Insourcing macht Sinn. Und wie gesagt, wir sind jetzt bei 86 Flugzeugen im kommenden Jahr. Wir gehen deutlich über die 100 mit den Bestellungen, die ich vorhin erwähnt habe. Und da macht Unabhängigkeit, Insourcing und ein bisschen mehr, sag ich mal, Lieferantenunabhängigkeit durchaus Sinn.
SunExpress ist ja eine Tochter von Lufthansa und Turkish Airlines. Wie funktioniert das eigentlich? Weil die beiden verbindet ja sonst eins, nämlich eine ganz harte Konkurrenz.
Ja, teils. Also die sind ja auch zusammen in der Star Alliance zum Beispiel. Also das ist schon, glaube ich, auch zum Teil partnerschaftlich. Aber die Mainlines sind natürlich auch in Konkurrenz zueinander. Also vielleicht von der Struktur her ist es so, dass die Turkish Airlines den Aufsichtsratsvorsitzenden stellt, die Lufthansa stellt den stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden und dann auf dem Management-Level ist es genau andersrum. Die Lufthansa stellt den CEO, also mich, und die Turkish Airlines den stellvertretenden CEO. Das ist der Tuncay bei mir im Team. Und das ist Nummer eins, diese Reziprozität, die sie spüren. Aber ich muss auch sagen, als SunExpress spüren wir von der Konkurrenz der Turkish Airlines und der Lufthansa eigentlich sehr wenig. Und es ist eigentlich fast synergetisch. Also ich gebe Ihnen ein Beispiel, unseren Kerosineinkauf machen wir zum Beispiel über die Lufthansa. Da können wir Skaleneffekte benutzen. Dann hat es aber auch Vorteile manchmal, klein und fein. Also eine Lufthansa hat 785 Flugzeuge, wir haben 85, können Sie sagen. Ja, also 700 weniger. Und manchmal lässt uns das schneller entscheiden und dynamischer agieren. Und davon kann auch eine Lufthansa, davon kann auch eine Turkish profitieren. Und dadurch ist es wirklich ein Win-Win-Win, Lufthansa, Turkish und wir. Und das ist ein sehr, sehr konstruktives Zusammenspiel dieser beiden Shareholder, weil es wirklich um die Sache SunExpress geht und nicht um Lufthansa versus Turkish Airlines.
Wir nähern uns dem Landeanflug hier im Podcast. Sind Sie eigentlich Fan des VfB Stuttgart? Ich frage Sie natürlich, weil SunExpress die Fußballmannschaft aus der ersten Bundesliga jetzt als Sponsor unterstützt.
Das ist richtig. Und ich muss dazu sagen, es ist nicht nur der VfB Stuttgart, es ist auch Crystal Palace. Und also wir fiebern natürlich für beide Teams ganz massiv. Und wie Sie vielleicht wissen, Crystal Palace hat die Football Association gewonnen. VfB Stuttgart ist auch international aktiv. Und insofern, ja, feuern wir beide Teams ganz stark an. Und klar, schlägt unser Herz hier für beide Teams, auf jeden Fall.
Die Fans des VfB Stuttgart, die haben abgestimmt über das Design des Flugzeugs. Im Dezember wird der Flieger dann präsentiert. Und nach Angaben des VfB haben da 100.000 Teilnehmer abgestimmt. Das ist natürlich ordentlich. Wenn jetzt nur jeder Zehnte von denen mit SunExpress in Urlaub fliegt, dann hat sich das ausgezahlt schon?
Ja, sowas gucken wir uns monetär, ehrlich gesagt, in einem längerfristigen Zeitraum an. Also wir sind jetzt noch nicht so weit, dass wir hier jetzt schon den Strich unter die Rechnung machen und sagen, hat sich's rentiert. Aber es geht wirklich darum, passen wir kulturell zusammen und das tun wir. Ich glaube übrigens Stuttgart generell, das ist der VfB einerseits und ich glaube die 100.000, die über das Design abgestimmt haben, ist eine Sache. Aber auch zum Beispiel unsere Kooperation mit Stuttgart Flughafen, mit der Stadt Stuttgart, das läuft auf Hochtouren und man sieht es einfach an der Zusammenarbeit, die ist produktiv, und die schlägt sich auch im Wachstum nieder. Also wir sehen es zum Beispiel auch in den Stuttgarter Wachstumszahlen, wo wir hier durchaus Frequenzerhöhungen vornehmen.
Sie haben ja auch eine Zeit lang Eintracht Frankfurt unterstützt, also das würden Sie auch sagen, wenn man das dann über ein paar Jahre sich anguckt, das bringt dann richtig was.
Also auch da, ich meine, wir haben die Eintracht für circa 8 Jahre begleitet und waren im Europacup auch das Team runtergeflogen. Wir haben zweimal DFB-Pokal mitmachen dürfen. Also das sind natürlich auch einfach emotionalisierende Momente, die nicht nur die Fanbase betrifft, sondern auch einfach die Location. Und wie gesagt, im Sinne unserer Kundensegmentierung, unseres Zielpublikums, haben wir hier eine Menge Überlappung. Und wie gesagt, es führt zu einer Emotionalisierung unserer Marke. In beide Richtungen, glaube ich, auch andersrum bei der Eintracht oder jetzt beim VfB Stuttgart oder Crystal Palace. Und insofern ist das auch hier, glaube ich, ein Win-Win. Und wir haben ja ein bisschen Konstanz. Der Coach von Eintracht ist ja jetzt der Coach von Crystal Palace. Insofern haben wir hier auch ein bisschen für die Kontinuität sichergestellt, dass wir da sind.
Okay, dann passt das ja wieder. Einmal noch das Fliegerische angeguckt. Jetzt geht es so ein bisschen in Richtung saure Gurkenzeit in der Flugbranche, also heißt Herbst, Winter, wo natürlich ein bisschen weniger geflogen ist. Wie haben Sie es jetzt gepasst? Wie haben Sie es jetzt geschafft, so die Kapazitäten anzupassen? Was wird mit den Flugzeugen gemacht, die jetzt nicht dringend gebraucht werden?
Ja, also wir hatten vor 5 bis 6 Jahren, als ich angefangen habe in dieser Rolle, ein deutlich größeres Saisonalitätsgap. Das ist mittlerweile wirklich reduziert worden. Wir haben früher sogar im Winter manchmal Flugzeuge geparkt. Das machen wir absolut nicht mehr, ganz im Gegenteil. Und das liegt einerseits an dieser Ausweitung des Sommers, den ich vorhin schon beschrieben habe, wo wir in die Schulterperioden reingehen. Das geht an einer Produktausweitung, Reiseanlassausweitung von Sommer, Sonne, Strand auf Kultur, Kulinarik, Sport und so weiter. Und Türkei ist wirklich da ein Ganzjahresdestination geworden. Hängt einerseits mit den milden Temperaturen zusammen, aber wie gesagt auch im Rahmen dieser Diversifizierung. Und dann machen wir natürlich auch viele andere Sachen. Also zum Beispiel, wir fliegen für South African Airways in unserem nördlichen Winter, deren südlichen Sommer mit Flugzeugen. Wir haben also Flugzeuge unten in Johannesburg stationiert mit Cockpit Crew, mit Kabinencrew, mit Technik und haben hier quasi so ein Mini-Base im nördlichen Winter und fliegen hier mit unseren Crews auch in Südafrika zum Beispiel. Wir machen auch Wet Lease Out, nennt sich das. Das heißt, wir bieten unsere Services auch für andere Airlines im Winter an und können dadurch eine bestimmte Crew-Auslastung und Aircraft-Auslastung auf sich herstellen.
Aber das heißt, die 77 Flugzeuge, die Sie aktuell in der Flotte haben, die sind auch immer unterwegs jetzt in den kommenden Wochen und Monaten?
Die sind immer unterwegs, absolut. Und da würde ich sogar noch auf die 85 gehen, wo wir momentan mit den Wet-Lease-Dingern sind, auch diesen unterwegs. Also wir haben eine Crew-Auslastung jetzt antizipiert im November von über 95%. Da sehen Sie, unsere Crew sind aktiv. Und im Vergleich zu vielen anderen Airlines, die eine 737 8 bis 12 Stunden am Tag fliegen, fliegen wir unsere 16 Stunden am Tag. Das geht dann im Winter vielleicht mal auf 15 Stunden runter, aber viel weiter runter rutschen wir auch nicht. Und das ist eine sehr, sehr gute Auslastung. Wie gesagt, koppeln Sie das jetzt wieder mit 85% Sitzladefaktor, dann haben Sie ein gutes Volumengrundgerüst, um sich da auch im Winter gut aufzustellen.
Das heißt, das ist im Prinzip auch das Erfolgsgeheimnis, dass das Flugzeug bei Sun Express viel in der Luft ist.
Ja, das ist das Erfolgsrezept jeder Airline. Nur, und da gehen wir jetzt wieder in Regierungseinfluss rein. In Deutschland haben sie bei fast allen Flughäfen, es gibt 2, 3 Ausnahmen, ein Nachtflugverbot. Meine Flüge aus Anatolien zum Beispiel, Kayseri, Diyarbakir, Gaziantep und so weiter, die dürfen nachts um 2 abheben. Und damit mache ich so, dass die dort nachts um 2 abfliegen und dann hier um 6:01 eine Minute nach dem Nachtflugverbot ankommen und dann auch 35, 40 Minuten später auch schon wieder abfliegen. Insofern, klar, das ist ein Flugzeug in der Luft ist ein gutes Flugzeug, ein Flugzeug am Boden ist kein gutes Flugzeug. Insofern hilft uns das beim Thema Produktivität und Effizienz.
Sun Express wird in diesem Jahr 35. Letzte Frage. Also ganz ordentlicher Geburtstag. Wo ist Sun Express zum 40. Geburtstag?
Also wir haben ja, wie gesagt, eine riesen Flottenbestellung. Wir haben, und auch das, wir haben unser Kapazitätsangebot seit der Krise, seit der Covid-Krise 2019 verdoppelt. Wir fliegen momentan bei 194%. Das ist ein tolles Wachstum. Ein Wachstum, was auch Substanz hat, ein Wachstum, was gefüllt ist. Und ja, 2040, sagten Sie, oder was war das, der Zeitrahmen?
Ja, genau, das wäre 2030, nur 5 Jahre weiter, guckt zum 40. Geburtstag.
Naja, also wenn wir es dann auf das Jahr 2019 vergleichen, dann würde ich mich freuen, wenn wir den Wachstumskurs, den wir die letzten 5 Jahre gemacht haben, auch weitergehen. Natürlich substanziell weitergehen, also auch stabil und so weiter, so wie wir es jetzt auch schon gemacht haben. Ja, das würde mich sehr freuen.
Max Kownacki, Sun Express CEO. Jetzt haben wir uns vor einem Jahr das letzte Mal gehört. Ich würde einfach mal vorschlagen, dass wir uns so in etwa einem Jahr fürs nächste Update hier wieder hören.
So machen wir es, Herr Schäfemeier. Ich freue mich.
Ja, sorry an dieser Stelle für die 2 Plinks zwischendurch. Ich war irgendwie nicht fähig, meine Mitteilung bei Teams rechtzeitig auszuschalten. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Wenn ja, dann gebt diesem Podcast gerne eine gute Bewertung in eurer Podcast-App und teilt Luftraum unter euren Kollegen oder Freunden und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Damit ihr nichts verpasst, lasst am besten ein Abo da. Schön, dass ihr bis zum Schluss zugehört habt. und bis die Tage.
Luftraum, der Podcast von Aero Telegraph.